Was halt das Faszinierende damals war, und ich denke, das ist auch über all die Jahre geblieben, ist, dass man so in Themen reingezogen wird, die man manchmal so im Hinterkopf vielleicht sogar noch drin hat, die aber natürlich weggespült werden, so über die Monate. Und die tauchen plötzlich wieder vor deinem Auge auf. Und du nimmst alles plötzlich ganz anders wahr, als du das vorher vielleicht durch eine reine Nachricht oder so getan hast, weil das Foto natürlich eine ganz andere Aussagekraft hat.
Moin, mein Name ist Nils-Hendrik Müller und ihr hört den PicDrop-Podcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt. Und weil das Beantworten von Fragen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner war schon Redaktionsleiter und Chef vom Dienst, als ich fotografisch noch mit der Tröte um den Weihnachtsbaum gerannt bin. Da haben wir uns also leider verpasst. 2016 hatte eine Veranstaltung erstmals realisiert, die ich 2025 selbst an einem unscheinbaren Donnerstagabend besucht habe. Mir haben sich an diesem Abend zwei Fragen gestellt. Wie kommt die World Press Ausstellung ins beschauliche Oldenburg und wo zur Hölle kommen diese Menschenmengen her? Hallo Klaus Spitzer.
Guten Morgen.
Ich muss zugeben, dass ich im vergangenen Jahr tatsächlich vollkommen verblüfft war, weil ich... Also erstmal habe ich mich tatsächlich gefragt, wie die World Press Ausstellung nach Oldenburg kommt und warum die gerade hier ist und wo sie denn sonst noch irgendwo ist. Und das Zweite ist, ich kam wirklich an einem Donnerstagabend, ich weiß nicht, um 17.30 Uhr, 18 Uhr, mitten unter der Woche ins Schloss in Oldenburg und es war rappelvoll. Und zwar so voll, wie ich es, ich weiß nicht, in Deichtorhallen das letzte Mal gesehen habe. Und ich habe mich gefragt, wie kommt die Ausstellung dahin und wie kriegt man all diese Menschen dahin um Oldenburg rum, ist ja gar nicht so viel.
Ja, da könnte ich dir jetzt ungefähr 3 Stunden was drauf antworten. Also fangen wir vielleicht mal von vorne an, wie die Ausstellung überhaupt nach Oldenburg kommt. Ich selber habe sie mal vor ungefähr 20 Jahren in Amsterdam gesehen und dann aber auch, ehrlich gesagt, mehr oder weniger aus den Augen verloren. Und war dann 2014 privat in Singapur und bin ihr dort wieder begegnet. Und zwar im Raffles Hotel. Das ist so das alte britische Kolonialhotel. Und dort stand die Ausstellung im Außenbereich, so auf großen Tafeln. Ich glaube, ich habe da so ungefähr 4,5 Stunden zugebracht, um mir das alles anzuschauen. Kam dann zurück zu uns hier in die Agentur, zu Mediavanti. Und habe natürlich erzählt davon. Und dann kam relativ schnell die Antwort von den Mitarbeiterinnen, du kannst uns doch eine Ausstellung nicht erzählen, wo können wir uns die denn mal anschauen? Ja, und dann musste ich antworten, das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt selbst nicht. Wir haben recherchiert und festgestellt, dass sie seit 1963 auf Welttournee geht, zuletzt so in 80 bis 90 Standorten immer unterwegs ist, aber noch nie in Niedersachsen zu sehen war, noch nicht ein einziges Mal. Und da kam dann so ein bisschen der Ehrgeiz, ach komm, lass uns das mal versuchen. Wir haben dann gemerkt, dass das eine niederländische Stiftung ist, die dahinter steckt, die eben in Amsterdam sitzt. Und hatten zu der Zeit eine Mitarbeiterin als halbe Holländerin. Die Mutter kam aus Enschede. Da haben wir ihr gesagt, Mareike,
ruf da mal
du
an.
Darfst mal wieder holländisch reden, ruf da mal an. Ja, und nach 10 Minuten Telefonat wussten wir, wenn wir wollen, können wir sie hier zeigen.
Oh, das ging schnell. Das heißt, es ist grundsätzlich erstmal darauf ausgelegt, dass die Ausstellung auch woanders theoretisch zu
sehen. Ja, also es ist tatsächlich so, dass auch jetzt immer wieder neue Standorte gesucht werden von der Stiftung, wo man sie halt zeigen kann. Es gibt natürlich bestimmte Länder, also Niederlande liegt nahe. In Deutschland gibt es zurzeit 7 Standorte, aber es gibt auch Länder, wo sie eben so gut wie gar nicht zu sehen ist. So, und deswegen sucht man immer danach. Ich weiß mittlerweile, dass die dann damals halt geguckt haben, huch, wo liegt denn Oldenburg? Und gemerkt haben, okay, das ist so eine Ecke, da ist bis zum nächsten Ausstellungsstandort einiger Entfernung drin. Also gibt's auch keine Konkurrenzsituation und deswegen kann man das machen.
Na gut, wo man natürlich sagen muss, für die Holländer, Oldenburg liegt da quasi direkt hinter der Grenze.
Es ist kurz vor der Haustür.
Ja. Es ist kurz vor der Haustür. Ja. Ich habe jetzt bei der Ausstellungseröffnung 26, es gibt es ja dieses Jahr wieder, den Veranstaltungskatalog mal angeschaut von World Press Award. Ja, Ausstellungseröffnung New York ist diese Woche, habe ich leider verpasst. Dann muss ich nächste Woche nach Oldenburg. Was ich mich gefragt habe, du verbringst ja diese 4 Stunden in Singapur nicht in einer Ausstellung, weil du nur einfach Ausstellung schön findest, sondern das muss dich ja irgendwie gepackt haben. Es muss ja irgendwie so eine Grundfaszination da war. Und ja, war das der erste Berührungspunkt nach Amsterdam?
Ja, es war im Prinzip der erste Berührungspunkt tatsächlich. Also ich habe dann damals da in Singapur natürlich geguckt, so was mache ich denn die 14 Tage, die ich da bin, und habe dann eben unter anderem gesehen, dass die Ausstellung da zu sehen ist, habe mich erinnert und habe gedacht, da fährst du gleich mal mit dem Taxi hin und guckst dir das mal an vor Ort. Ne? So, und was halt das Faszinierende damals war, und ich denke, das ist auch über all die Jahre geblieben, ist, dass man so in Themen reingezogen wird, die man manchmal so im Hinterkopf vielleicht sogar noch drin hat, die aber natürlich weggespült werden, so über die Monate, und die tauchen plötzlich wieder vor deinem Auge auf und du nimmst alles plötzlich ganz anders wahr, als du das vorher vielleicht durch eine reine Nachricht oder so getan hast, weil das Foto natürlich eine ganz andere Aussagekraft hat.
Es ist aber gleichzeitig, also das habe ich nicht gefragt, weil ich war jetzt letztes Jahr, wie gesagt, auch sehr intensiv auf dieser, auf eurer Ausstellung, und ich habe mich gefragt, was ist so eine Ausstellung? Was ist so eine Ausstellung für die, die sich das angucken? Ne? Weil es gibt auf der einen Seite man hat immer das Gefühl, dass man alles mitkriegt, aber es gibt auf der einen Seite eben eine sehr weichgespülte Welt. Also wenn man sich direkt eben so einer Ausstellung aussetzt oder diesen Bildern direkt aussetzt, nämlich nicht auf dem Handy, wo du einfach durchscrollst, wegscrollst und da drin stehst und erstmal wieder rausgehen müsstest, um dem zu kommen. Das ist ja praktisch der Realitätsschock, der auf diese weichgespülte Welt erstmal folgt.
Absolut, ist vollkommen richtig beobachtet, sich genauso. Aber es hat uns auch bei Geburt niemand versprochen, dass alles leicht wird im Leben. Und ich glaube auch, dass es deswegen wichtig ist, sich mit den komplizierten Themen auseinanderzusetzen oder sie zumindest wahrzunehmen. Und das gelingt natürlich in der WordPress-Fotoausstellung auf eine ganz geniale Art und Weise.
Also das Warum ist im Endeffekt, du hast den Berührungspunkt gehabt, das hat dich gefangen genommen. Was genau war denn, also mal abgesehen von der Faszination für das Thema, was genau war denn deine Motivation?
Ich bin gebürtiger Oldenburger, habe den großen Teil meines Lebens hier auch verbracht und finde, dass diese Stadt ein sehr großes Potenzial hat für eine Stadt in dieser Größenordnung von jetzt so circa 170.000 Einwohnern. Und wir haben uns damals überlegt, dass es doch eigentlich eine coole Sache wäre, wenn man Dinge, die man sonst in Hamburg erlebt, in Köln erlebt, in Berlin erlebt oder so, auch in einer Stadt in dieser Größenordnung erleben könnte. Und das war so der Ehrgeiz, den wir entwickelt haben, zu sagen, wir wollen das hierher holen. Wir wollen den Oldenburgern ein Weltereignis oder Fotografie auf Weltniveau auch tatsächlich mal anbieten können und mal ja auch schauen, ob es funktioniert. Also vor dem ersten Mal wussten wir natürlich überhaupt nicht, ob es funktionieren wird, und haben uns auch offen gehalten, ob es bei dieser Premiere bleibt und danach kommt halt nichts mehr. Das konnte man natürlich zu Beginn überhaupt nicht einschätzen.
Wie ist denn das bei den anderen Orten? Weil du hast gesagt, es gibt 7 Orte in Deutschland, die das insgesamt schon ausgestellt haben oder die das aktuell ausstellen?
Nein, aktuell dieses Jahr sind es meines Wissens 7. Es ist in Hamburg zu sehen, im Altonaer Museum, also auch ein sehr arriviertes Haus. Berlin zeigt die Ausstellung im Willy-Brandt-Haus, also der SPD-Parteizentrale. Dann gibt es Dortmund. Dortmund ist ein Ort, der das in einem Kulturzentrum zeigt, in einem ehemaligen Straßenbahndepot. Eine wunderschöne Location. Ja, und dann noch Flensburg ist noch dabei, Kitzingen ist noch dabei und Balingen ist noch dabei. Also dann auch kleinere Orte. Es gab auch mal sowas wie Magdeburg oder Jena, wobei wir uns damit nicht so richtig anfreunden konnten, weil da war die Ausstellung dann in einer Einkaufsmall zu sehen. Also sprich so zwischen Pullover und Fischbrötchenkauf konnte man dann halt auch noch ein paar Pressefotos sich anschauen.
Ja gut, das ist schwierig, weil es geht ja nicht nur um die Bilder, es geht ja auch nicht nur um die Präsentation, sondern es geht ja eben auch darum, was während so einer Ausstellung auch im Drumherum passiert. Als ich auf, ich sag jetzt einfach mal deine oder eure Ausstellung, wenn das okay ist, ich auf deine Ausstellung gekommen ist, das Erste, was mir aufgefallen ist, es waren junge Leute, die quasi Führungen und Erklärungen gemacht haben. Ich habe mit einem Ohr dahin gehört und habe mich dann so ein bisschen in diese Gruppe reingeschummelt und fand es eben spannend, wie jemand, der selber wahrscheinlich nicht fotografiert, sondern vielleicht erstmal von dem Medium fasziniert ist, eben Bilder erklärt, die ich vielleicht ganz anders wahrnehme. Ne? Mhm. Wo ich jetzt auch, ich sag mal, vielleicht 30 Jahre älter bin oder 20 Jahre älter bin. Und habe das aber, also ich muss sagen, ich habe diese Situation sehr genossen. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, okay, da ist es in dem Moment, du bist in einem Einkaufsmall oder wie auch immer, das nimmt dem Ganzen ja die Möglichkeit, diese Ausstellung auch anders zu kommunizieren, zu vertiefen oder anders rüberzubringen. Ja. Deswegen, um nochmal zurückzuspüren nach dem Warum, war deine Motivation, also ich habe ja nach der Motivation gefragt. War es auch deine Motivation zu sagen, ich möchte eine Ausstellung machen, ich zeige vielleicht die gleichen Bilder woanders, aber ich möchte es anders angehen?
Also wir haben immer gesagt, und das war auch Konsens im gesamten Team, wir wollen nicht nur Bilder aufhängen, das ist uns zu wenig. Zumal, wenn es eine Ausstellung ist, die man ja quasi als Paket auch angeboten bekommt, auf die wir ja selber gar keinen Einfluss haben, inhaltlich. Deswegen haben wir von Beginn an gemeint, dass wir ein Rahmenprogramm organisieren wollen, also auch wirklich mit eigenen Ausstellungen, die so das ganze Thema Fotografie und Pressefotografie einfach weiterfassen. Und dazu gehört dann auch von Beginn an, dass wir gesagt haben, wir wollen Zielgruppen wirklich ganz gezielt ansprechen. Wenn ich Rentner in der Ausstellung haben möchte, muss ich sie anders ansprechen, als wenn ich Schüler anspreche. Und das, was dir gerade aufgefallen ist, diese Schülergruppe, das ist eines von diesen Führungsangeboten, was wir unterbreiten. Und zwar Schülerinnen und Schüler bereiten sich selber im Unterricht in einer Arbeitsgruppe darauf vor, durch diese Ausstellung zu führen. Wir haben zwei Schulen, die das machen als Angebot. Und die arbeiten so ein halbes Jahr, bevor es dann losgeht, daran und führen dann ihresgleichen durch die Ausstellung. Also andere Schülerinnen und Schüler, Gleichaltrige. Das ist jedes Jahr sofort ausgebucht. Wir können uns da wirklich vor Terminen gar nicht retten und finde das total spannend, wie die das machen. Und das ist, glaube ich, für die Schülerinnen und Schüler ein ganz großes Erlebnis einfach.
Also hast du im Endeffekt mit der Initialzündung angefangen, hier zu telefonieren, sagen, wir machen das.
Ja.
Grundmotivation war da und dann kam eine Idee, ein Ding nach dem anderen.
Genau, ganz genau.
Einfach immer so weiter, bis es dann gelaufen ist. Sponsoren braucht er sicherlich auch.
Komme ich gleich drauf. Du hast dich ja am Anfang gefragt, oder hast mich am Anfang gefragt, wie es denn kommt, dass da so viele Menschen waren. Und ich denke, das ist einer der Punkte, dass dieses Rahmenprogramm einfach zusätzliche Menschen in die Ausstellung lockt, die da vielleicht sonst gar nicht hingehen würden. So ein Museum wie das Schloss hier in Oldenburg hat ja auch eine gewisse Hemmschwelle. So, da gehen ja jüngere Menschen eher nicht so rein. So, und deswegen mussten wir für die halt etwas bieten, was sie da eben auch hinlocken kann. So, das war halt für uns immer ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ne? Thema Sponsoren ist natürlich ein großes. Wir haben tatsächlich zur ersten Ausstellung, nachdem wir dann halbwegs den Ort klar hatten, als erstes halt die Sponsoren gefragt, die potenziellen Sponsoren. Die ersten drei, die auch unsere größten sind, haben sofort zugesagt. Das ist natürlich eine Luxussituation, die man auch bei anderen Kulturveranstaltungen möglicherweise nicht vorfindet oder wahrscheinlich nicht vorfindet. Also da haben wir offenbar einen Nerv getroffen, der auch wirklich bei unseren Geldgebern oder der bei unseren Geldgebern getroffen wurde.
Ich möchte nochmal zurück zu diesen Führungen oder eben um die Veranstaltungen, die dann drumherum gehen. Es geht ja darum, dass man praktisch gemeinsam die Geschichten hinter den Fotos entdecken. Also ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal in München war zu Schulzeiten in der, der neuen Pinakothek und das bis heute mitnehme, weil wir da eine unfassbare Museumspädagogin hatten. Und die Frage, die ich mir eben immer stelle, ist auch gerade bei Fotos oder Fotografien, inwieweit eben der normale Betrachter die Möglichkeit hat, diesen einfach vollumfänglichen Zugang auch zu Fotografie zu bekommen. Und ich glaube schon, dass dann eben so ein Interpretationsansatz sehr weiterhelfen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich dann auch die Frage, müssen Bilder das selber leisten?
Als Fotograf?
Genau.
Ja, wobei ich bei WordPress-Foto natürlich das Glück habe, dass ich nicht einfach nur ein schönes Bild habe, sondern ich habe ja immer ein Bild mit einer Story dahinter schon. Die muss ich gar nicht erfinden, die ist ja automatisch da. So, und deswegen sagen wir auch jedes Mal, auch zu den Schülerinnen und Schülern und auch zu anderen Besuchern, bitte lest euch die Captions durch, lest euch durch, was da steht. Was hat das Bild zu bedeuten? In was für einer Situation ist es entstanden? Was soll es wirklich rüberbringen? Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich WordPress-Foto auch betrachten, nur die Bilder angucken und am Ende sagt man dann ja, 17 Fotos haben mir gefallen, ein paar andere nicht und so weiter. Aber das ist nicht der Sinn des Ganzen.
Was ich faszinierend finde, was sicherlich auch durch diese Führung dann so ein bisschen rauskommt, ist, dass es ja nicht nur darum geht, dass unterschiedliche Ereignisse fotografiert werden, sondern dass man die Möglichkeit hat, in einer WordPress-Ausstellung unterschiedlichen Fotografen zu begegnen. Mhm. Und denkt sich dann, ja, der eine fotografiert so, der andere fotografiert so. Aber Im Falle eines Fotografen, den wir hier jetzt auch als erstes schon mal als Gast hatten, den Raphael Heikster, was ich sehr spannend finde, ist, dass man nicht nur in Fotografen, sondern auch in unterschiedlichen Erzählweisen über den Weg läuft.
Das ist auch spannend und das versuchen wir auch aufzufangen, indem wir ja auch Fotografen und Fotografen hier haben. Also wir laden jedes Jahr als Ehrengast zur Eröffnung entweder den Sieger des weltweiten Wettbewerbs ein oder jemand anders, der sehr gut passen würde. So, und wenn ich dann da erzählt bekomme, wie ist das Foto entstanden, worauf habe ich Wert gelegt, wie habe ich mit den Menschen kommuniziert, wie habe ich Kontakt zu denen gekriegt. Also wir haben jetzt bei der kommenden Ausstellung eine Fotografin, die hat in Afghanistan fotografiert, die sagt, die meisten Leute, die ich fotografiert habe, haben noch nie vorher eine Kamera gesehen gehabt. Das sind natürlich ganz ungewöhnliche Situationen, die dann da entstehen. Und das macht's gerade spannend. Und das war auch bei Raphael das Thema, Raphael Heikster, den wir 2019 schon mal so als junges Talent hier hatten mit einem Projekt. Und wenn man dann sieht, wie der sich jetzt über die Jahre weiterentwickelt, bis hin nach 2025, 26, das ist ein enormer Sprung einfach. Und naja, das macht die Situation dann schon sehr besonders.
Du hast vorhin gesagt, dass das auch so ein, als die Bekanntgabe für dein Team auch was ganz Besonderes war und einfach gesagt hat, ja krass, wir haben ihn vorher schon gesehen. Mhm. Nämlich, wenn man, ja, 6 Jahre vorher habt ihr euch das angeguckt und habt gesagt, okay, das kann was werden.
Ja.
Ich finde das in dem Fall besonders spannend, weil der Raphael tatsächlich ein paar Mal bei mir auch assistiert hat.
Mhm.
Und er ist mir damals am Anfang weniger mit seiner Fotografie, eben aber auch durch deine Art, wie er sich bewegt, wie er wahrnimmt, aufgefallen. Daraufhin habe ich ihm seine Fotografie und auch den Werdegang mitverfolgt. Ne? Dass man den ersten Preis gewonnen hat, den BFF-Förderpreis gewonnen, dann kam hier ein Preis, da ein Preis und es wurde immer mehr und immer mehr. Und ich muss auch sagen, in dem Moment, als dann klar war, dass jemand, der bei mir oder mit mir zusammen Jobs realisiert hat, jetzt einen World Press Award gewonnen hat, das ist schon noch mal ein anderer Moment.
Wir hatten auch noch andere Beispiele in so einer Richtung. Also Jonas Karko war ein weiteres Beispiel. Den haben wir vor 3 Jahren im Sommer angesprochen. Hatte ein Projekt über den ausgetrockneten Colorado River in den USA. So, und hat also von der Quelle bis zur Mündung da die Leute begleitet, die da mal gearbeitet haben. Also Fischer und Fährleute und alles, was so mit dem Fluss zu tun hat. Und dann hatten wir ihn für eine Matinee hier. Und als die Matinee vorbei war, sagte er mir, ich habe übrigens gerade die Info gekriegt, ich habe den World Press Photo Award für Nordamerika mit dem Projekt gewonnen. Und wir hatten ihn ein halbes Jahr vorher schon eingeladen, als noch nicht mal klar war, er bewirbt sich da überhaupt drauf. So, und das sind natürlich Momente, die steigern zum einen das Renommee unserer Veranstaltung hier natürlich, aber sie steigern auch im Team so den Stolz darauf, so, okay, man hat offenbar so ein Gespür dafür, wer ist gut, was ist ein spannendes Projekt und wen kann man auch wirklich mal hierher holen. Und das macht Oldenburg, glaube ich, wirklich komplett anders als viele, viele andere Standorte.
Ja, ich glaube auch gerade, dass dieses Programm um die Veranstaltung mit Führungen, ich habe mir jetzt euers mal angeschaut, es gab einen Punkt da drin, wo ich mir gedacht habe, okay, da hat sich auch jemand über einen Bereich Gedanken gemacht, der gerade sehr groß ist, nämlich das Thema, wenn Bilder lügen, Fake-Fotos. Mhm.
Das war für uns ein wichtiger Aspekt. Wir haben natürlich beobachtet, wie ist die ganze KI-Entwicklung, auch bei Fotos. Die WordPress-Foto-Stiftung in Amsterdam hat sich damit auch zunächst ein bisschen schwer getan, hatte einen Teil des Wettbewerbs sogar für KI-generierte Fotos geöffnet. Gab es einen großen Widerstand dagegen, sodass sie es dann auch wieder zurückgezogen haben. Aber wir haben natürlich schon gesagt, das ist ein Thema, was gerade junge Leute sehr beschäftigt. Man muss ja auch berücksichtigen, es gibt keine Generation, die so fotoaffin ist wie die heutige junge Generation, allein schon über die Smartphone-Nutzung logischerweise. So, und wie ist aber diese Generation auch darauf vorbereitet, was sich da alles tut? Und diese Veranstaltung, wenn Bilder lügen, mit den Lie Detectors, ist halt eine, wo wir eben sagen, die erzählen uns jetzt mal und zeigen uns jetzt mal, was mittlerweile alles möglich ist mit Fake-Fotos und welche Gefahr davon auch ausgeht.
Alles, viel.
Große Gefahr.
Also mich wundert tatsächlich, dass die World Press Stiftung darüber nachgedacht hat, einen KI-Preis tatsächlich mit reinzunehmen, weil das ja eigentlich genau das Gegenteil von Journalismus ist. Sony hat das ja gemacht. Die Geschichte von Boris Eldaxen ist sicherlich bekannt, der den Sony Award gewonnen hat und den dann öffentlich zurückgegeben hat, weil er erklärt hat, dass sein Bild nicht echt ist.
Ja. Alle waren sehr überrascht.
Ich glaube aber, Sony hat gar nicht so großartig darauf reagiert, was ich persönlich auch schade fand, weil ich die Geste sehr großartig fand. Trotzdem ist das für mich eigentlich eine spannende Überleitung zu dem Thema Verantwortung. Weil was ich mich gefragt habe, ist, ob das Bringen der World Press Ausstellung zum Beispiel nach Oldenburg einfach auch ein Moment ist, wo man auf eine ganz bestimmte Art und Weise Verantwortung übernimmt. Also wo man praktisch so ein, vorhin ist mir ein schöner Begriff eingefallen. Ich habe mich gefragt, ob du sowas wie ein Informationsaktivist bist.
Den Begriff habe ich vorher noch nicht gehört.
Nee, ich auch nicht. Ganz im Auto, ich habe gedacht, Informationsaktivist ist schön. Also was ich einfach meine ist, wir wissen, es gibt einen Vertrauensverlust in Medien. Ne? Du hast in Medien gearbeitet, seit du denken kannst, und die Medien verändern sich. Also machen wir uns nichts vor. In Medien gab es immer problematische Bereiche. Es gab auch immer schon Fake-Fotos. Ne? Genau. Nur damals war es ein bisschen anders und dann musste man im Labor schon richtig was drauf haben, um auf irgendwelchen alten russischen Bildern den in Ungnade gefallenen Zahn verschwinden zu lassen. Das ist natürlich jetzt einfacher. Mhm. Aber dieser Vertrauensverlust ist das, was ich persönlich aktuell am bedrohlichsten finde.
Würde ich unterschreiben. Also das würde ich auch so sehen tatsächlich. Das Ding ist ja, wir schreiben eigentlich der Fotografie alle mehr Glaubwürdigkeit zu als Texten. Das war, glaube ich, immer schon so. Also was ich sehen kann, nehme ich als Wahrheit an, und was ich lesen kann, nur bedingt, sagen wir mal. Weil ich könnte dir jetzt ein Porträt über einen Menschen schreiben, den es gar nicht gibt, und du würdest anschließend glauben, den gibt es tatsächlich und die haben beide zusammengesessen. Wenn du mir jetzt aber sagst, zeig mir mal ein Foto von der Veranstaltung, wo du da mit dem gewesen bist, dann wird es schon schwieriger sein. So, das geht mittlerweile. Aber als wir mit in der Vor-KI-Zeit angefangen haben, ging das natürlich noch nicht. So, das heißt, die Fotografie ist schon etwas, was die Menschen eher als authentisch und als glaubwürdig wahrnehmen. Und das ist natürlich bei Pressefotografie noch viel mehr der Fall, als es beispielsweise bei inszenierten Fotos, bei Modefotografie, bei Werbefotografie oder Ähnlichem ist. Ne? Und deswegen muss man da gewaltig aufpassen, wie weit man da gehen kann. Also wenn sowas wie KI mit einbezogen wird in den Wettbewerb, naja, dann leidet natürlich irgendwann die Glaubwürdigkeit tatsächlich daran. Und dann leidet auch dieser Trumpf, den die Pressefotografie eigentlich haben kann, daran.
Glaubst du, dass es möglich ist, Menschen, die, ich sag mal, einfach so einen Vertrauensverlust erlitten haben, im Hinblick auf Medien, wie auch immer, die vielleicht tatsächlich nicht über die Medien selbst. Du kannst ja nicht sagen, lies mal Artikel XY und das, was die Zeit schreibt oder dies, das, das solltest du mal lesen, ne? Sondern einfach, dass man praktisch durch die Fotos, also mit den Fotos durch die Hintertür kommt, ne? Dass man sagt, das ist kein KI. Das ist jetzt den Text, wir können uns darüber unterhalten, du kannst die Caption lesen und überhaupt, aber sieh dir die Bilder aus XY an. Und es ist im World Press Award ja nicht nur so, dass sich alles in Kriegsgebieten abspielt.
Also die Frage kommt ja relativ oft, werden die Bilder geprüft, wird da noch irgendwas dann rummanipuliert und so weiter. So, und die Stiftung hat ja in dem Moment, wo jemand so in die Endauswahl kommt, also unter den, ich sag mal, 20 Fotos wird das Pressefoto des Jahres jetzt ausgewählt. Die hat ja sehr strenge Kriterien. Also es darf überhaupt gar nichts manipuliert werden. Es darf ein bisschen aufgehellt werden. Ist aber mehr oder weniger auch alles. Und das heißt, wenn ich sage, die Bilder, die hier in dieser Ausstellung gezeigt werden, sind wirklich Fotos, die auch gecheckt wurden, die so tatsächlich auch entstanden sind, die echt sind im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist, glaube ich, schon etwas, was wir bei unseren Besucherinnen und Besuchern auch hinterlassen können als Botschaft. Was ich dabei spannend finde, ist, wir haben über diese Führung mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen. Du kennst die Situation, wenn du schon im Museum gewesen bist bei uns, dass man so die Treppe hochkommt und daneben steht unser Infotisch. Und die Leute am Infotisch erzählen immer, wenn so eine Schülergruppe hochkommt, dann ist das natürlich großes Rumgefeixe und Rumgealbere und haha, wir gucken Fotos an, super, dass wir eigentlich frei haben jetzt.
Ah, lass mich raten, was dann passiert.
Und dann gehen sie wieder runter.
Und sind still.
Mucksmäuschenstill. Und man merkt, das hat eine Wirkung. Das hat was hinterlassen bei denen. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung, das zu beobachten.
Was ich mich da gefragt habe, ist, weil die Frage war ja eben auch, erreicht man alle Menschen, kann man vielleicht Menschen auch wieder zurückholen? Natürlich ist das jetzt erstmal was für Oldenburg. Es ist aber auch so, dass zumindest wenn ich da abends bin, es ist natürlich auch eine gewisse, ich nenne es einfach mal Besucherschicht.
Ja.
Ne? Also das ist also es ist im Endeffekt so eine gewisse Bubble. Das ist jetzt nicht ganz die Museumskulturbubble, aber nee, irgendwie schon auch die Kulturbubble. Das heißt, das sind die, die ich jetzt zum Beispiel abends auch in der Shakespeare Company in Bremen treffe.
Genau.
Und was ich mich gefragt habe, weil das ist ja so ein bisschen dieses gebildete Bürgertum, ist es möglich, das noch breiter auszuspielen? Was würde passieren, wenn und wenn, wie ist das möglich? Weil was ich mich jetzt gefragt habe, ist zum Beispiel, wenn es jetzt um die Schulen geht, um die Vorträge, was sind das für Schulen, was sind das für Schulformen und wie kann man vielleicht in Schulformen reindrängen, die vielleicht da ein bisschen ferner sind?
Also wir versuchen eigentlich seit Anfang an, Publikumsschichten zu erreichen außerhalb dieser Bildungsbürger-Bubble. Ganz simples Beispiel. Wir haben als einen der großen Sponsoren die Wohnungsbaugesellschaft hier in Oldenburg. So, die haben hier 8000 Wohnungen. Das sind zum großen Teil Sozialwohnungen oder ein erheblicher Teil sind Sozialwohnungen. So, denen machen wir ganz spezielle Angebote. Dadurch, dass die Wohnungsbaugesellschaft ein Sponsor ist, kommen wir bei denen mit rein. Wir können Leute ansprechen, Mieterinnen und Mieter, die normalerweise überhaupt nicht in eine Ausstellung gehen, geschweige denn in ein Museum oder in ein Schlossgebäude. So, und die kriegen wir aber auf diese Art und Weise. Wir kriegen sie auch darüber, dass zum Beispiel diese Schulen, von denen wir sprachen, die da selber ihre Führung machen, das ist jetzt nicht Oberstufe-Gymnasium, das sind zwei IGSen hier in Oldenburg, zwei integrierte Gesamtschulen. Und da sind die Lehrer sehr hinterher. Also sprich, man erreicht wirklich andere Leute auf die Art und Weise. Und das Gleiche gelingt noch darüber, dass wir halt in den Veranstaltungen so aus dem Rahmenprogramm eben versuchen, auch nochmal wieder spezielle Angebote zu machen.
Wenn du mir jetzt eine Veranstaltung empfehlen müsstest, ich weiß, es ist vielleicht schwierig, ne? Also ja, vielleicht heißt, dann gibt es dann vielleicht eine, die du deswegen nicht empfiehlst. Also ich frage gleich vielleicht noch nachher zwei. Welche wäre denn das?
Ich würde dir tatsächlich eigentlich unser Lieblingsprojekt vorstellen, nämlich einer der Matineen. Du erlebst auf den Matineen junge, begeisterte Leute, die sich entschlossen haben, den Berufsweg des Fotografen einzuschlagen und jetzt an der Hochschule beispielsweise sind und mit ein, zwei ganz konkreten Projekten versuchen, sich da so reinzuarbeiten. Und da sind Projekte dabei, gerade jetzt im neuen Jahr, wo du, glaube ich, leichten Zugang zu findest. Die sind nicht abgehoben und finden sich an anderen Ecken der Welt wieder, sondern wir haben ein Projekt mit einem Fotografen hier, Janis Schubert, der hat ein Mädchen begleitet dabei, die taub war und die ein Cochlea-Implantat eingesetzt bekommt, damit sie hören kann. Und er hat sie von der ersten Sekunde der Überlegung bis hin zu, sie hat ihr Implantat mittlerweile, sie ist wieder in der Schule und hört plötzlich ihre Freundin reden, hat er sie begleitet die ganze Zeit. Das ist doch ein absolut niedrigschwelliger Zugang, der wirklich auch Leuten, die nicht aus der Bildungsbürgerblase kommen, eigentlich gefallen müsste.
Wie kommt ihr an diese Geschichten? Also ich habe bei euch im Programm einen Namen gelesen, der mich vermuten lässt, dass es da eine Verbindung geben könnte. Das ist der Rolf Nobel, der ja die Schule in Hannover, ja, ich möchte nicht mal nur sagen, maßgeblich geprägt hat, sondern der die einfach auch, also sie wäre in der Form, glaube ich, nicht möglich, wenn es einen Rolf Nobel nicht gegeben hätte.
Er hat sich auch gegründet, letztlich den Studiengang.
Genau, und ist er tatsächlich die Person oder wie kommt ihr an die... Geschichten.
Es ist ganz viel eigene Recherche. Also wir fangen die Ausstellung läuft ja im Februar, wir fangen im Juli in der Regel damit an zu schauen, was gibt's denn? Wer fällt uns auf? Was für Projekte könnten uns interessieren? Da ist natürlich der Blick auf die Website der Hochschule in Hannover einer, aber es gibt auch noch viele, viele andere. Und mittlerweile haben wir so einen Status erreicht, dass halt Empfehlungen kommen. Also von unseren beispielsweise 4 Martinet-Gästen in diesem Jahr sind 2 auf Empfehlungen aus dem letzten oder vorletzten Jahr hier. So, dass also jemand, der schon mal da war, eben sagt, du, das ist eine spannende Sache, melde dich da mal bei denen in Oldenburg. Also Rolf Nobel ist in diesem Jahr tatsächlich als Fotograf hier, nicht unbedingt als derjenige, der lange Jahre im Hintergrund so Fäden gesponnen hat.
Ah, okay. Und das, was du vorher gesagt hast, weil ich frage mich immer, oder ein Satz, den ich mir jetzt hier auch vorher aufgeschrieben habe, der mir bzw. uns gestern Abend gekommen ist, kann echte Relevanz, und die Geschichten haben ja echte Relevanz, können diese Geschichten mit, übertrieben gesprochen, im Dschungelcamp konkurrieren. Die Geschichte, die du da gerade hast, ich habe den Namen nur halb, den Jannis.
Schubert,
genau. Den Jannis habe ich mir gemerkt, den Schubert merke ich mir ab jetzt. Weißt du, wie der an diese Geschichte rangekommen ist? Das ist ja in der Regel, ist sowas ja ein Zufall, ne? Wenn das der Moment ist, wo jemand eine Entscheidung trifft, dann muss ja jemand schon in der Nähe sein und das mitbekommen, weil ansonsten, wenn er jetzt losgehen würde und sagen würde, okay, es gibt dieses Implantat und es gibt einen Professor und der macht das und jetzt muss ich gucken, wer könnte das sein, und dann gibt es 5 Möglichkeiten, eine frage ich. Das muss ja ein Zufall gewesen sein, dass man da daneben gesessen hat.
Also ganz präzise kann ich es dir wahrscheinlich beantworten, wenn die Matinee vorbei ist.
Ah, schade. Ich dachte.
Das ist die erste gleich, ne? Also am 22.2. Aber Jannis ist selber taub. Und hört nicht und hat auch ein Cochlea-Implantat drin.
Was ist ein Cochlea-Implantat?
Cochlea-Implantat ist ein Hörgerät quasi, was dir aber in den Körper eingesetzt wird, ins Ohr. So. Und dadurch kann er wieder hören. Und er selber ist betroffen davon. Inwieweit er jetzt und wann er genau auf die Linda gestoßen ist, also das kleine Mädchen, was er jetzt fotografisch begleitet, kann ich dir allerdings jetzt tatsächlich nicht beantworten.
Aber die Geschichte ist ja großartig.
Die Geschichte ist absolut großartig.
Natürlich. Also bis eben dachte ich, es wäre eine großartige Geschichte, weil was ich vorhin, weil du ja so viel, auch so viel um dein WordPress Award, um dein WordPress Award hier in Oldenburg drum rumbaust. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Perpignan?
Ja, ich war einmal da, das habe ich schon auch wieder 8-9 Jahre her.
Nein. Oh, da waren wir wahrscheinlich im gleichen Jahr da, das ist gut. Was ich ganz spannend fand, ist abends diese, wie heißt es?
Draußen die, ne?
Ja, draußen die genau. Genau.
Ja.
Also gibt einen Begriff dafür, Reviews, however. Auf jeden Fall haben die da einen ganz großen Platz, der ist abgelöst. Riesige Tribünen und auf einer riesengroßen Leinwand werden Reportagen gezeigt.
Genau.
Und der Kollege, mit dem ich da war, der hat mich vorgewarnt, hat gesagt, du, pass auf, das wird dich umhauen. Ne? Das heißt, das sind Abende, das ist genauso, was du vorhin gesagt hast. Ne? Da kommen dann viele hin, das erste Mal, ist eine nette Atmosphäre, man hat vielleicht nochmal Getränk dabei und dann wird es relativ schnell sehr still. Weil die Macht der Fotografie ein an diesem Ort vollkommen unvorbereitet, also mich zumindest vollkommen unvorbereitet trifft. So wie es eben auch in so einer World Press Ausstellung ist. Es gibt Bilder, das heißt, als du das vorhin erzählt hast mit den Schülern, die feixend reinkommen und ruhig rausgehen. Ich habe manchmal das Gefühl, also ich sehe sowas dann, dass eine Gruppe in einen Raum reinkommt und die Gruppe sich in Sekunden beruhigt und
das ist
einfach nicht erschlagen, sondern einfach runtergeholt wird, ne? Genau. Von diesem Realitätsschock einfach. Ne? Aus der weichgespülten Insta-Welt irgendwie scroll hier, scroll da und dann kommt man dann da rein. Und
also diese Kraft hat WordPress-Foto und diese Kraft haben wir, glaube ich, auch in den Veranstaltungen im Rahmenprogramm, wie das, was ich da gerade geschildert habe. Ne? So, und das merkt man sehr deutlich und man merkt auch ganz schnell, wie intensiv sich die Leute dann, also das Publikum, mit dem jeweiligen Thema beschäftigen. Also so eine Matinee, wie ich sie gerade beschrieben habe, die ist natürlich 3 Nummern kleiner als Perpignan. Aber der Effekt ist der gleiche. Also die sitzen da wirklich dann eine Stunde hochkonzentriert, arbeiten sich gedanklich in das Thema rein und stellen auch wahnsinnig viele Fragen dazu.
Also es ist dann ein Thema oder dem mit einer Reportage
ein Thema,
über eine Stunde.
Ein Fotograf, eine Reportage. Wir sagen denen auch immer, bitte komm jetzt nicht mit einem Potpourri deiner ganzen Themen an, was du so hast, sondern konzentrier dich auf ein konkretes Projekt. Du kannst am Ende gerne noch 1-2 Bilder zeigen, woran du jetzt heute vielleicht arbeitest, weil du schon ein bisschen weiter bist. Aber bitte bleib im Wesentlichen bei dem einen Projekt.
Das heißt, es ist ja im Endeffekt unter Umständen viel, nein, intensiver möchte ich gar nicht sagen. Es ist wahrscheinlich einfach anders, weil bei Perpignan werden ja, ich weiß nicht, an einem Abend 10, 15 Reportagen gezeigt.
Nein, das machen wir nicht so.
Und da hatte ich immer das Problem, es gab eben manche, die haben einen vollkommen umgeworfen und andere, die eine ganz leise Erzählstruktur zum Beispiel hatten, sind...
Die gehen unter.
Die gehen unter, genau.
Ja. Nein, also das wollten wir nicht. Wir haben immer gleich gesagt, jeder dieser Matinee-Morgende steht im Zeichen eines Fotografen, einer Fotografin mit dem Projekt dann, mit dem konkreten einen Projekt.
Wir unterbrechen diese Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor. Unterstützt wird dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Laute Geschichten, leise Geschichten. Du hast gesagt, World Press Award, ihr kriegt ja das Paket. Das Paket wird praktisch, ich sag mal, angeliefert. Oder ihr wisst, wie viele Bilder das sind, wie groß die sind. Das heißt, man muss ja irgendwelche Infos haben, damit man vorher planen kann. Gibt es Vorgaben, wie ihr die hängt?
Das wird abgesprochen vorher. Also die Kollegin Lisa Knoll hier bei mir, die unsere Organisationsleitung macht, die hat eine Rücksprache mit Amsterdam dann, wo man genau durchgeht. Die kennen unsere Räumlichkeiten. Das muss man ja auch immer berücksichtigen. Hast du eine große Halle, wo du Tafeln hinstellen kannst oder hängst du die Bilder an die Wand, dann sind es wieder andere. Also das muss genau abgestimmt werden vorher.
Ich fand spannend, als ich durchgegangen bin, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass die Ausstellung wirklich auf eine sehr subtile Art und Weise auf die Räume angepasst war. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es gab diese lauten Geschichten, es gab diese leisen Geschichten, es gab aber auch Bilder, die sehr leise, aber sehr intensiv erzählt haben. Und die Bilder hingen tatsächlich so, dass sich die Geschichten nicht behindern, dass die sich nicht gegenseitig angeschrien haben oder eben in Konkurrenz standen. Wie viel Einfluss habt ihr da? Könnt ihr Vorschläge machen oder Amsterdam dann und sagt, die fünf müssen jetzt in den Raum?
Nee.
Also das sind jetzt die Umweltthemen, die müssen nach rechts.
Man muss da vorher mal überlegen, welche Variante nimmt man. Also man könnte ja sagen, wir sortieren thematisch. So. Das heißt, die Herkunft der Bilder, aus welchem Land kommen die, welche Fotografen und so weiter, ist dann egal, weil wir gehen nur nach Thema. Hier sind die Klimathemen, hier sind die Kriegsthemen, hier ist was anderes, wäre die eine Variante. Die andere Variante ist ja, dass man regional vorgeht. Dass man sagt, wir sagen zunächst, hier ist alles aus Asien, hier ist alles aus Afrika. Beides ist möglich und beides macht Sinn. Wir werden dieses Jahr vermutlich, oder nein, ich weiß, wir werden thematisch vorgehen. Letztes Jahr waren wir tatsächlich eher auf die Regionen fixiert und haben das eben gesagt. So, wir haben aber bei uns auch festgestellt, wir haben manchmal Besucherinnen und Besucher, die bestimmte Themen nicht gut ertragen können. Also wenn ich selbst Geflüchteter bin und ich sehe dann da Bilder aus meiner Heimat, wie da gerade die Gegend zerbombt wird oder ähnliches, dann will ich vielleicht auf die Bilder verzichten. Das heißt, wir gucken schon danach, wie kann man bestimmte Bilder in einem Raum konzentrieren, die man aber im Zweifelsfall auch umgehen kann, sodass man wirklich so eine Art Triggerwarnung davor hängen kann. Das haben wir gemerkt, ist wichtig. Wir haben immer wieder in der Ausstellung über all die Jahre Menschen gehabt, die standen irgendwann weinend vor den Bildern oder kamen zu unserem Infotisch und haben sich da erstmal hingesetzt und wir haben da Sitzgelegenheiten, sodass du dich da auch wirklich niederlassen kannst, um dich erstmal wieder zu beruhigen. Und das finden wir ganz wichtig, dass wir darauf wirklich eingehen. Wir hatten auch mal eine Szene, das ist jetzt 5, 6 Jahre her, meine ich, Bürgerkrieg in Syrien. Und an einem Bild stand ein Anhänger des Islamischen Staats und ein erbitterter Gegner. Und die haben sich wirklich fast die Köpfe eingeschlagen. Da mussten wir dazwischen gehen und die wirklich trennen. Und weil man einfach merkte, dieses eine Bild aus Syrien löst so dermaßen unterschiedliche Reaktionen aus, was ja einerseits großartig ist, andererseits in dem Fall aber wirklich fast zu einer Schlägerei geführt hätte.
Ich finde es interessant, auf wie unterschiedliche Ebenen so eine Ausstellung eben ansprechen kann. Weil ich sag mal, wahrscheinlich ist es so, dass 95%, 98%, 99% der Besucher, die ihr da habt, die Sachen, die da gezeigt werden, eben in Anführungsstrichen nur aus den Medien kennen.
Ja.
Und eben noch nie vor Ort waren und noch nie an irgendeinem Punkt waren, wo jemand eine Kalaschnikow umgebunden hat. Damit muss ja gar nicht sein, dass er sie anwendet, sondern einfach, dass man in der Gegend ist, wo das eben der Fall ist. Viele Fotografen sind ja unterwegs, weil sie sagen, ich möchte versuchen, was zu verändern. Weil das, also es ist ja in der Magnum-Bibel, die Anfang der Nullerjahre rausgekommen ist, das ist ja dieses große, schöne Buch mit dem orangen Einband, da steht ja ziemlich, also ziemlich klar drin, dass die Geschichte eigentlich nur dann oder Teile der Geschichte nur dann passiert, wenn sie auch erzählt werden.
Mhm.
Und das ist natürlich über Medien, über Zeitschriften, mittlerweile auch übers Internet. Hast du das Gefühl, dass diese World Press Award Ausstellung ein weiterer Baustein ist, um genau diese Geschichten und die Motivation der Fotografen nochmal zu unterstützen?
Ja, es ist unterschiedlich. Also um etwas verändern zu können, muss ich ja erstmal den Ist-Zustand wahrnehmen. So, sonst weiß ich ja gar nicht, wo ist Veränderungsbedarf. Also ich muss das ja erstmal abbilden, was haben wir denn tatsächlich auch. Wir hatten mal ein Beispiel, Warren Richardson, das war in unserem zweiten Jahr, der ist mit einem Flüchtlingstreck mitgezogen durch die Balkanländer und hat dann unter anderem fotografiert, wie zwischen zwei Ländern an der Staatsgrenze, ich glaube zwischen Serbien und Ungarn war das, ein Kleinkind, ein Säugling, durch den Stacheldraht so durchgereicht wurde. Das Bild war unscharf. Du konntest wirklich nur mit Mühe erkennen, was man überhaupt sehen konnte. Und du hast aber gemerkt, Warren Richardson war jetzt jemand, der konnte dieses Bild nur machen, weil er halt die ganze Zeit dabei gewesen ist. Ne? Wenn der da mal eben angereist wäre, so für 10 Minuten, ich mache mal schnell ein paar Bilder, hätte das alles überhaupt nicht funktioniert, weil er die Situation ja gar nicht erkannt hätte. Und das Spannende daran war dann, wir haben ihn dann, der war hier auch, wir haben ihn dann gefragt, wie das denn war, warum er sich denn um den World Press Photo Award beworben hat. Und sagte er, ich habe mich gar nicht beworben. Meine Lebensgefährtin hat dieses Bild eingereicht in Amsterdam und ich war völlig überrascht, als irgendwann so ein Bote vor der Tür stand und sagte, hier, du hast den Preis gewonnen. Und er meinte dann auch, ja, ich habe doch gar nicht mitgemacht. Und da kam das dann halt raus. Also wo man auch so merkte, ich will einen Preis gewinnen, ist gar nicht immer das Entscheidende. Es ist natürlich für die Fotografen und Fotografen großartig, wenn sie das tun und eine ganz wertvolle Anerkennung ihrer Arbeit. Aber es ist selten das Hauptmotiv.
Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Okay, sorry.
Man muss dazu. Nein, das macht gar nichts. Also ich finde die Geschichte spannend, weil die, dadurch kann man eine schöne Überleitung machen.
Mhm.
Also für alle, die mit Fotografie weniger zu tun haben, der World Press Award ist vom Grundprinzip sowas wie ein Nobelpreis. So, und ich glaube, der Fotografie.
Genau.
Oder zumindest der journalistischen Fotografie. Und ich glaube, da ist, glaube ich, auch der Vergleich ganz gut. Ich glaube nicht, dass irgendein Wissenschaftler startet oder forscht oder macht oder tut und sagt, ich möchte eines Tages den Nobelpreis gewinnen. Sondern dass viele dann eben in dem Moment halt auch überrascht sind, weil ihm was sagen, naja, also eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Tolle Honorierung. Was ich meinte, ist einfach, ich habe das Gefühl, uns ist allen klar, dass der Berufsstand sich maximal verändert.
Ja.
Und mir geht es eher darum, dass es die gibt, die die Geschichten erzählen wollen, die Notwendigkeit des Erzählens dieser Geschichten spüren. Du musst das spüren.
Ne? Ja,
also wenn wir jetzt gerade bei solchen Sachen, die du da gerade sagst, in Krisengebieten, das sind ja Sachen, wenn man Fotograf wird, kann man sagen, okay, ich mache jetzt Mode, Automobil, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass Bildjournalisten schon nochmal ein ganz anderer Schlag sind und dass gerade die in auch Krisengebiete aufbrechen, nochmal ein ganz anderer Schlag sind und dass die Motivation, immer die ist, ich muss diese Geschichte erzählen. Und der Weg dahin, sich auch in diesem Bereich zu etablieren, führt ja erstmal darüber, dass man testen muss, woran ich persönlich gescheitert bin, kann ich das?
Ja,
ne?
Ja.
Funktioniere ich, wenn eine Waffe erhoben wird? Funktioniere ich, wenn ich jemanden sterben sehe? Kann ich das überhaupt? Kann ich das Bild zurückbringen? Kann ich das nicht zurückbringen? Habe ich die Fähigkeiten? Ne? Also eine kleine Filmempfehlung an der Stelle ist eben, haben wir alle gesehen, der War Photographer mit James Nachtway, der das eigentlich ganz spannend zeigt, nicht nur an einem Fotografen, sondern auch beschreibt, wie Fotografen daran zugrunde gehen. Und ich habe das Gefühl, dass Der World Press Award ehrt das Ganze auf eine Art und Weise. Es gibt unterschiedliche Arten, diese Arbeit zu ehren. Es gibt die Reporter ohne Grenzen, da gibt es das Jahrbuch, wo eben die Wichtigkeit auch dieses Berufsstandes halt einfach nochmal unterstrichen wird. Und beim World Press Award habe ich das Gefühl, da wird das Ganze eben auch in seiner Grundmotivation einfach nochmal maximal geehrt.
Das ist so, das ist definitiv so. Wir merken das tatsächlich immer bei unseren Ehrengästen, wenn die hier sind und dann auch so, man auch privat mehr oder weniger ins Gespräch kommt. Wir gehen dann zusammen mit denen essen beispielsweise, so dass kein öffentlicher Auftritt, ne, sondern da erzählen sie natürlich auch ganz anders. Und ich habe noch John Moore vor Augen, den wir hier hatten als Ehrengast, als Preisträger auch in dem Jahr 2020. Der dann irgendwann erzählte, ja, ich habe damals fotografiert, wie die pakistanische Ministerpräsidentin Frau Bhutto in die Luft gesprengt wurde. So, und ich stand da ein paar Meter entfernt und ich habe funktioniert. Ich habe meine Bilder gemacht, obwohl neben mir gerade ein Mensch in die Luft gesprengt wurde, Frau Bhutto. Und da habe ich trotzdem weiter fotografiert. Oder Ronaldo Schmidt, venezuelanischer Fotograf, der bei großen Demonstrationen plötzlich einen brennenden Menschen an sich vorbeirennen sah. Da weiter stand jemand mit einer Decke, um ihn möglichst zu schützen. Aber er hat funktioniert, er hat sich umgedreht und hat seine Fotos gemacht. Und das, finde ich, ist so eine Art, so ein Mensch musst du sein. Ich glaube nicht, dass man sich das antrainieren kann. Ich glaube auch nicht, dass man das lernen kann.
Ja, da habe ich eine weiterführende Frage, weil ich weiß nicht, wie weit das Gespräch dann auch gegangen ist. Weil ich glaube, das Funktionieren in dem Moment ist das eine. Also was ich persönlich gemerkt habe, ist, dass das Problem eigentlich später kommt. Mhm. Also so ein Versatz, damals hatte man den Versatz zu meiner Zeit, wir haben auf Film fotografiert und du hattest die Filme im Gepäck und dann saßt du irgendwann im Labor.
Und hast einen Schreck gekriegt.
Das ist das erste Mal gewesen, dass du die Situation eigentlich auch erlebt hast.
Ja.
Und ich glaube, das ist so, also es war für mich zumindest der Moment, wo ich gesagt habe, okay, Magnum kann ich mir abschminken. Mhm. Ne, das war ja mein persönliches großes Ziel. Und was mich interessiert, also das ist sicherlich auch eine Frage, der ich noch nachgehen werde, auch nach diesem Gespräch, dass ich einen Kollegen und eine Kollegin erwische, die mit mir genau darüber spricht. Haben die Kollegen erzählt, wie das für sie danach ist? Dazwischen, weil gerade dieser Moment, wenn man eben nicht im Krisengebiet ist, ne, sondern wenn man aus diesem Ort, ich sag mal, permanente Anspannung, die dann eben vielleicht auch zum New Normal wird, wenn man vor Ort ist, ne, wenn man aus dem Krisengebiet zurückkommt und dann ist man plötzlich hier in Hamburg und dann trifft man sich mit irgendjemandem und der ist total erschüttert, dass jetzt die Garantie vom Staubsauger abgelaufen ist und der ist jetzt kaputt gegangen ist. Und das ist jetzt gerade seine Hauptsorge.
Also die beiden, die ich eben genannt habe, John Moore und Ronaldo Schmidt, sind welche, die sehr viel zu tun haben, muss man dazu sagen. Also die jetten wirklich von einem Auftrag zum anderen. So, das heißt, ich glaube, dass diese Situation, wo du darüber so reflektierst, wie du das gerade erwähnst oder andeutest zumindest, dass die gar nicht so auftreten wird. Sie machen da ihren Job und was das im Kopf auslöst, das lässt du gar nicht zu, weil du sofort den nächsten Job hast.
Also vom Grundprinzip wie in Japan, dann gehst du irgendwann in Rente und dann kannst du nichts mehr mit dir anfangen und dann kommt alles und plötzlich.
Ich glaube, dass das so ist. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, weil das haben wir nicht thematisiert, aber so wie sie auf mich wirken, würde ich davon ausgehen.
Der Berufsstand, der die Produkte liefert, die ihr ausstellt.
Mhm. Das klingt gut.
Die Dienstleister, die Fotografen. Da verändert sich viel, da hat sich viel getan und gerade im Journalistischen hat sich viel getan. Also ich habe in einer der vergangenen Ausgaben eben auch mit einem Kollegen gesprochen, mit dem ich viele Reisegeschichten gemacht habe in den Nullerjahren. Wir haben das beides mal die goldene Zeit genannt, wo also erstmal gab es keine anderen Möglichkeiten, man brauchte einfach die Zeit, weil es eben auch noch eine andere Geschwindigkeit war. Vor allen Dingen war aber auch das Geld noch anders da, eben länger zu reisen. Mhm. Und ich habe immer wieder Stimmen gehört, die gesagt haben, naja, Journalismus ist toll, muss man sich aber auch leisten können. Ne? Das ist dann halt eher für Leute, die geerbt haben oder die gut geheiratet haben, männlich wie weiblich, die dann einfach sagen, okay, das ist meine Arbeit. Das Leben wird teurer, die Honorare steigen nicht oder nur bedingt. Also ich sag immer, also ich meine zumindest bei Spiegel, Stern, Geo und Co. sind die ungefähr auf dem Niveau Ende der 90er. Damals war das ein gutes Geld, ne? Da konnte man mit dem Geld gut was anfangen. Heute ist das ein bisschen weniger. Hast du das Gefühl, dass die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen in diesem Printbereich das System beziehungsweise den Journalismus gefährden?
Ja, das ist eine große Frage. Da kannst du wahrscheinlich 3-4 Sendungen drüber machen oder 3-4 Podcast-Folgen drüber machen.
Ich frage jeden und ja, wenn ich aus jedem Einsatz mitnehmen kann.
Also ich habe ja selber ein paar Jahre lang Reisejournalismus auch gemacht, weil du es gerade ansprichst. Ne? Und das war ein Tick eher, glaube ich, fast die gleiche Zeit, so um 2005 herum. Da hatte ich schon das Gefühl, also zum einen, das kann man nur eine Weile machen, das kann man nicht immer machen, weil das geht auch auf die Substanz. Und zum anderen aber, es ist etwas, was zu der Zeit zumindest noch ganz ordentlich auch vom Finanziellen her geklappt hat. Also ich habe auch meine Beiträge über die Regionen, in denen ich da unterwegs war, gut verkaufen können noch. So, also als freier Autor ging das noch zu der Zeit. Das hat sich dann aber natürlich in den endenden Nullerjahren gewaltig verändert. So, also dann kamen eben die Aufträge nicht mehr rein, weil plötzlich mussten die Redakteure wieder selber schreiben. Das war dann natürlich schon eine ganz andere Situation.
2008, 2009
war das, genau. Genau, so um den Dreh. Nein, so. Und das wird jetzt natürlich noch mal erheblich schlimmer. Also die Konzentration der Medien nimmt weiterhin zu. Unsere Regionalzeitung hier aus Oldenburg, die wir gerade 80-jähriges Jubiläum feiert, ist zu Matzak gewechselt, also Matzak hat sie aufgekauft.
Gewechselt worden, genau.
Also sprich, da wird auch in den kommenden Jahren eine Konzentration nochmal stattfinden. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, es muss nicht jedes Lokalblatt in Berlin einen eigenen Korrespondenten haben. Das ist wirklich rausgeschmissenes Geld, finde ich. Aber der Herzensjournalismus findet ja im Lokalen und im Regionalen statt. Und da wird diese Konzentration gefährlich und da wird sie natürlich auch für die Fotografen und Fotografen gefährlich. Also die, mit denen wir hier zu tun haben, die über WordPress-Foto oder über unser Rahmenprogramm kommen, die haben natürlich mittlerweile ganz andere Auftraggeber als die kleine Lokalzeitung vor Ort.
Ja, aber es ist tatsächlich das. Also es gibt so einen schönen Begriff, den ich, glaube ich, irgendwann gehört habe in der Biografie von Obama, wo es darum ging, wie die diese ganze Präsidentschaft vorbereitet haben. Das ist die sogenannte Graswurzelbewegung.
Ja.
Und ich habe die Möglichkeit gehabt, vor 2 Jahren für die neue Osnabrücker Zeitung mal eine komplette Kampagne zu fotografieren.
Okay.
Employer Branding Kampagne. Und da waren wir tatsächlich auch in Osnabrück oder in mehreren Lokalredaktionen. Und da bin ich tatsächlich auch Lokalredakteuren über den Weg gelaufen, die mit einer Wahnsinns, also jeder hatte so 1, 2, 3 Steckenpferde, so ja, Geschichten, wo die auch auf Langzeit dran waren. Und zwar eben auf Lokalebene, wo dann eben bei dem einen auch das Ganze dann irgendwann zu einem so großen Skandal wurde, dass es dann bundesweit ausgespielt worden ist und so weiter. Und der Witz ist, dass diese Bundesmedien ja gar nicht da rankommen, wenn nicht irgendjemand im Lokalen da ist. Und das gilt ganz ja nicht nur für die Schreiber, sondern auch für die Fotografen.
Ja.
Und natürlich kann trotz, ich weiß nicht, wie viele Einsendungen haben wir, 60.000, glaube ich, sind so beim WordPress.
Genau.
Und natürlich kann theoretisch Kollege, however, bei den Peiner Nachrichten ein WordPress-Bild machen.
Natürlich.
Aber die WordPress Award-Gewinner sind in der Regel, bis auf wenige Ausnahmen, ja die etablierten Top-Fotografen der Szene.
Wobei die Stiftung das ja ein bisschen mittlerweile zu verändern versucht. Der Wettbewerb selber, also die Struktur des Wettbewerbs, hat sich ja gewandelt über die letzten Jahre. Also es geht ja dem großen weltweiten Wettbewerb eine regionalisierte Version sozusagen voraus. Das heißt, eine Jury für Afrika wählt zunächst die afrikanischen Fotos des Jahres. Und die aus Europa, die europäischen und so weiter. Also 6 Regionen. Und aus diesen Regionen heraus entsteht dann später das Pressefoto des Jahres. Das heißt, ich nehme als Besucher der Ausstellung plötzlich Situationen aus Afrika wahr. Wenn ich nur ganz allgemein Fotografen loslassen würde, dann würde ich wahrscheinlich eine Unmenge an Ukraine-Fotos sehen, auch von afrikanischen Fotografen, oder eine Unmenge von Fotos aus Gaza. Und bestimmte Situationen, die aber in Afrika eine große Rolle spielen, würde ich überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Das ist hilft, das dann diese Strukturveränderung natürlich hinzukriegen.
Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, es ist regionalisiert nicht, dass, dass die afrikanischen, die europäischen, die asiatischen, die
ozeanischen, die Amerika Nord und Amerika Süd.
Das heißt, es geht nicht darum, wo du herkommst als Fotograf, sondern wo du
was
fotografiert
dort
hast.
Was passiert ist, genau. Ah, okay. Das ist ja der Fall bei Jonas Kako damals zum Beispiel gewesen, was ich vorhin erwähnt habe. Das ist ein Fotograf, der hier in Hannover studiert, der aber seine Arbeit am Colorado River in Nordamerika gemacht hat. Und er hat dann auch tatsächlich den Preis für Nordamerika gewonnen. Und hat die ganzen hochbezahlten, hochdekorierten Megaprofis von der Washington Post und von der New York Times und so weiter in dem Jahr ausgestochen mit seiner Arbeit.
Ja, aber vielleicht ist es deswegen, weil er einen anderen Blick auf die Sachen hat, genau. Weil er eben nicht von vor Ort
richtig,
kommt.
Richtig,
genau. Und ich bin mir gar nicht sicher, da habe ich mich noch nicht intensiver mit beschäftigt, wie unterschiedlich jetzt die amerikanische, die deutsche oder die asiatische Pressefotografie ist. Was ich festgestellt habe, das ist aber jetzt auch schon irgendwie Jahrtausendwechsel gewesen, ist, dass die französische und die deutsche Fotografie im Journalistischen eine ganz andere Tradition hat und ganz unterschiedlich ist.
Ja. Das kannst du natürlich gut sehen, wenn du quasi so eine kleine Weltreise durch die Ausstellung machst, ne? Weil du bekommst dann Bilder von japanischen Kollegen zu sehen, du bekommst irgendwas aus Chile zu sehen, wie auch immer, und merkst da auch Entwicklungen und merkst da auch Unterschiede.
Was wäre, also wenn ich dich jetzt fragen würde, nach einem Bild, was dich vielleicht am meisten bewegt.
Über all die Jahre oder
das, aktuell? Ich weiß, über all die Jahre ist schwierig. Also wir können ja anfangen mit dem Aktuellen. Und wenn dir in der Zwischenzeit noch eins über all die Jahre einfällt, können wir das noch hinterher setzen. Weil ich habe jetzt auch, wir haben jetzt gestern Abend auch überlegt, so was sind die Bilder, die uns in den letzten 10, 15 Jahren am meisten bewegt haben. Und ja, es gibt sie. Und die Frage war in dem Moment halt auch, was macht eine Ikone? Macht eine Ikone? Natürlich gibt es die World Trade Bilder, es gibt den Wagen von Diana im Tunnel.
Klar.
Das sind natürlich auch Bilder, die große Komplexereignisse in einem Bild zusammenfassen und damit eine lange Erklärung vereinfachen. Ne? Aber wir haben uns gefragt, warum bleiben manche Bilder hängen, auch aus so einer World Press Ausstellung? Ne? Wenn man jetzt überlegt, okay, was hing da letztes Jahr? Ich bin da durch, was hing da? Welche Bilder bleiben hängen und warum?
Ich würde gerne eine dreiteilige Antwort geben.
Ah, das ist schön.
Also fangen wir mal an mit dem ältesten Bild sozusagen. Also ich bin Jahrgang 58 und bin aufgewachsen, so erste Politisierung und so weiter, im Grunde mit dem Vietnamkrieg. So, das war so das Erste, was mich so aufgewühlt hat. Das heißt, ich habe natürlich über Jahrzehnte das Bild The Terror of War, also das Napalm Girl vor Augen gehabt.
Das ist bei uns auch gestern als eins der ersten gefallen.
Ja. Ne? So, und bin jetzt plötzlich in dieser ganzen Thematik wieder drin, weil ja seit einer Weile Zweifel an der Urheberschaft dieses Bildes aufgetaucht sind. Also ist das Bild wirklich von Nick Ut, dem das ja zugeschrieben wird, oder ist es das nicht? So, und das ist zwischendurch bei mir nicht so mehr richtig im Kopf gewesen, das Bild, ist aber durch diese ganze Diskussion jetzt plötzlich wieder da.
Was gibt's da für eine Diskussion?
Ja, es wurde im letzten Jahr, in 2025, auf dem Sundance Film Festival in Utah ein Dokumentarfilm gezeigt, The Stringer, der einen Fotografen zu Wort kommen lässt, der sagt, er hat das Bild gemacht und nicht Nick Ut. Er stand irgendwie ein paar Meter daneben und eigentlich stand das Bild von ihm. Und die Agentur Associated Press, damals die in Saigon ihr Büro hatte, hat halt gesagt, oh hier, guck mal, das ist ja ein tolles Bild, was hier reingekommen ist. Das schreiben wir mal Nick Ut zu. So ist die These des Films. So, was stimmt nun?
Gut, in der digitalen Welt könnte man das relativ einfach einer Kamera zuordnen.
Geht nicht. Ist alles probiert worden. Es ist vollkommen strittig und die Frage ist unbeantwortet. Also Negative sind nicht mehr greifbar, Zeitzeugen sind nicht mehr greifbar. Es ist eine ganz schwierige Geschichte auf jeden Fall. Das Ding ist halt einfach gewesen, Nick Ut war damals der Fotograf der Agentur Und der Fotograf, der sagt, er hat das Bild gemacht,
war der Praktikant,
der Fahrer. So, also im Grunde, als wenn jetzt mal eben jemand mit dem Handy daneben gestanden hätte und das Bild gemacht hätte. Ne? So, wir zeigen den Film auch bei der kommenden Ausstellung hier und haben auch einen Fotohistoriker da, der das ganze Thema dann mal einordnet. Aber das ist für mich so ein Bild aus der Geschichte gewesen, wo ich so sagen würde, das ist so der erste Bezug zur Pressefotografie, den ich persönlich eigentlich auch hatte. Wo ich auch heute noch sagen würde, das ist eigentlich das Bild, was ich am meisten mit diesem Stichwort verbinde. Ja, es gibt viele, aber ich würde mal eins herausheben, weil da auch eine besondere Geschichte noch hintersteckt. Das ist ein Foto von Esther Horvath. Esther Horvath ist die Fotografin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, die mit der Polarstern mit dem Schiff Polarstern eine Arktis-Expedition unternommen hat.
Ist das Eisbärbild?
Die Eisbären.
Ah.
Richtig. Und wir hatten damals Esther im Sommer, noch vor der Tour, bevor die überhaupt aufgebrochen sind, gefragt, sag mal, wir würden gerne im nächsten Jahr, wenn du dann wieder zurück sein solltest, dich Bilder von diesem Trip zeigen lassen. Und ja, mache ich. Und dann war sie hier und hat das gezeigt und hat ihre Eisbären gezeigt und die ganze Tour und sagte dann am Ende der Veranstaltung, ich habe heute erfahren, dass ich dafür den World Press Photo Award für die Kategorie Umwelt bekommen habe. So, und das war so ein Moment, wo so ein Bild auch nochmal ganz was anderes für mich bedeutet. Für mich auch persönlich, weil ich hatte sie damals angesprochen und keine Ahnung, was für Fotos kommen werden von ihr. Ne? Wo du einfach merkst, was da so hinterstecken kann letztlich. Ne?
Das heißt, sie war im Zug auf dem Bahnhof auf dem Weg zu euch, als sie den Anruf gekriegt hat.
Ich glaube, sie war mit dem Auto da, aber egal. Und hat das da erfahren tatsächlich an dem Tag. So, und das war ein sehr schöner Abend dann auch, ne? Wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Also das ist so ein Bild, was, ich glaube, mein Leben lang in Erinnerung bleiben wird einfach. Ne? So. Und aus dem aktuellen Jahrgang, würde ich sagen, ist es tatsächlich ein Foto aus der Serie unseres Ehrengastes, Kiana Hajeri, die in Afghanistan fotografiert hat, das Leben der Frauen unter den Taliban. So, weil das ein Thema ist, was in diesem ganzen Kriegschaos, was wir in den letzten Jahren haben, halt unterzugehen droht. Und deswegen haben wir uns auch für Sie als Gast entschieden, weil wir halt gesagt haben, vor 5 Jahren haben wir alle über Afghanistan geredet und heute redet keiner mehr drüber. Und die Probleme sind aber natürlich nach wie vor da. Und sie hat 8 Jahre in Kabul gelebt, ist eine iranisch-kanadische Fotografin und kommt dann her. Und erzählt die ganze Geschichte und zeigt ihre Bilder. So, und diese Fotos sind bei mir oder haben sehr großen Input einfach. Und ich finde, das ist etwas, eine Geschichte, die unbedingt gezeigt werden muss und die auf mich auch wirkt.
Das ist eine Geschichte, wo sich vor allen Dingen am Anfang die Frage stellt, bevor man die Bilder überhaupt gesehen hat, wie ist es überhaupt möglich, eine solche Geschichte zu fotografieren. Also einem Mann ist es sicherlich erstmal nicht möglich, damit geht's los, aber selbst als Frau.
Sie spricht die Landessprache, das muss man dazu sagen, weil sie ist im Iran geboren, ist dann später nach Kanada ausgewandert mit ihren Eltern. Sie hat, wie gesagt, dort 8 Jahre gelebt und ist mit einer Kollegin durchs Land gezogen, also auch in mehreren Provinzen war sie unterwegs. Ja, und hat halt so über die Zeit dann, ja, deren Vertrauen einfach gewonnen. Weil ohne Vertrauen funktioniert das nicht. Sie sagte auch, da sind Frauen dabei gewesen, die haben in ihrem Leben vorher noch nie eine Kamera gesehen. Die wussten gar nicht, was ich da mache. So, und da muss man natürlich dann auch, ja, sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Und wenn man dann die Bilder sieht, die dabei rausgekommen sind, also das ist schon Hut ab, würde ich sagen.
Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich mich gerade mit diesem Begriff des Vertrauens gerne bei dir bedanken.
Mhm, gerne.
Und also ich glaube schon, dass es ein sehr geiler Weg ist oder ein sehr guter Weg ist und ein sehr wichtiger Weg ist, eben Vertrauen auch vor allen Dingen in Bilder wieder zurückzubringen.
Mhm.
Auch an Orte wie Das beschauliche Oldenburg.
Du, ich kann dazu nur sagen, wir haben es auch in noch viel kleinere Orte geschafft damit. Wir hatten vor ein paar Jahren, ich ergänze das nochmal ganz kurz, eine Anfrage von der Volkshochschule in Balingen, das ist südlich von Stuttgart. Die haben im Internet entdeckt gehabt, dass diese Ausstellung hier bei uns ganz gut läuft und haben gefragt, ob wir die dort organisieren könnten. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir aber nur, wenn ihr unser Konzept auch verwirklicht, also Rahmenprogramm und so weiter. Und so gesagt, ja, machen wir. Ergebnis war, auch 3 Wochen wie wir hier, gleicher Eintrittspreis wie bei uns, 8000 Besucher in einem 32.000 Einwohnerort. Das heißt, rechnerisch ist da jeder vierte Einwohner aus Balingen in der Ausstellung gewesen. Das ist unfassbar vieles.
Wie viele Besucher habt ihr?
Wir haben jetzt in 10 Jahren knapp 150.000 gehabt. Im letzten Jahr waren wir bei 17.000. Und Spitzenwert war 2020 das erste und einzige Mal ganz knapp über 20.000. Und da haben wir aber auch gemerkt, da stoßen wir an unsere Grenzen in den Räumlichkeiten und auch von der Manpower her einfach.
Gut, ich kann sagen, bei 17.000, es ging noch. Ja. Man konnte sich das angucken. Ich habe mir seinerzeit zu wenig Zeit mitgenommen. Nämlich nur 2,5 Stunden, das hat nicht gereicht.
Das ist schon knapp.
Das ist knapp, wenn man sich intensiv mit auseinandersetzen möchte. Ich hoffe, dass ihr auch dieses Jahr wieder eine Anzahl von Besuchern habt, die ihr stemmen könnt, dass es für alle entspannt ist und dass es aber so weit getragen wird, wie man sich das irgend vorstellen kann.
Dankeschön.
Klaus, vielen, vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns, glaube ich, wahrscheinlich am 10. März. Mhm. Habt ihr eine Abendveranstaltung?
Genau.
Habe ich 2 Karten für.
Die mit Raphael und Aljona.
Genau, da bin ich mit dabei.
Ja, sehr schön.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir auch.
Dankeschön. Mach's gut.
Mach's besser.
Ciao. Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.